Wir haben ja gerade eine Urlaubszeit, sind deswegen auch eine kleinere Gruppe heute. Wolltest du mal schon vor Gott Urlaub machen? Mal irgendwie so eine gewisse Auszeit, nicht nur von dem Alltag, sondern wirklich auch vor Gott. Sagst, ach, jetzt einfach mal die nächsten 5, 6 Tage einfach mal nur für mich komplett meine Ruhe haben. So einen richtigen Urlaub von Gott auch haben. Wir haben jetzt nach einer Zeit, nach ein paar Wochen, machen wir mit der Predigtreihe Jona weiter. Und wir kommen heute in Kapitel 1 zu den Versen 3 bis 16, also fast im kompletten ersten Kapitel. Jona wollte jetzt keinen Urlaub machen vor Gott, aber wollte auch mal seine Ruhe haben. Ich lese uns das ganze erste Kapitel von Jona. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessetwillen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, »Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du?« Und er sagte zu ihnen, »Ich bin ein Hebräer, und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat.« Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, »Was hast du da getan?« Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht Jahwes auf der Flucht war, denn sie hatten es ihm mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, »Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt?« Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist.« Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, »Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat.« Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ich bete noch. Vater, diese uns so gut bekannte Geschichte. Durch sie wollen wir jetzt dich kennenlernen und von dir hören. Und deswegen bitte ich dich, Herr, dass du dein Wort gebrauchst durch deinen Geist und an uns wirkst. Dass du dich groß machst, Herr, und dass wir ergriffen werden von dir und deiner Herrlichkeit. Hilf du dabei, bitte. Danke dir. Amen. Unsere Welt ist ja oft wirklich gnadenlos und sagen wir selbst wir geben auch schnell irgendwelche Dinge oder manchmal auch Personen auf, wenn es nicht so ganz nach unserem Willen geht, oder? Kennt ihr das? Dass man dann schnell irgendwelche Dinge aufgibt oder auch vielleicht sogar Personen aufgibt. Der Jonah, der ist da wirklich so ein negatives Spiegelbild für uns, wie es bei uns auch öfter ist. Aber in unserem Text sehen wir auch genau das Gegenteil davon. Wir sehen nämlich auch einen Gott, der langmütig und gnädig ist. Das völlige Gegenteil von uns. Ich habe diesen Text überschrieben, dieses erste Kapitel. Gott zeigt Jona und den Heiden seine Gnade. Und es sind so drei Sinnabschnitte. Ja, zuerst mal haben wir nur Vers 3. Es ist Jonas Flucht wegen Gottes Gnade. Dann haben wir Vers 4 bis 10. Gott zeigt Jona und den Heiden. Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Und noch Vers 11 bis 16, die Vorschattung auf das Evangelium der Gnade. Also zuerst Jonas Flucht wegen Gottes Gnade, dann Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade und noch die Vorschattung des Evangeliums der Gnade. Wir haben ja in den ersten beiden Versen, haben wir bei der letzten Predigt gesehen, beziehungsweise haben Jona kennengelernt, als einen Propheten des Nordreichs, damals in Israel, der wohl einen schweren Stand hatte, weil Israel zu der Zeit von Jerobeam II. Wirklich sehr gottlos war. Und ausgerechnet jetzt soll er auch noch zur Hauptstadt der Feinde gehen, wirklich zu den Erzfeinden damals, zu den Assyrern. Und zwar soll er in ihrer Hauptstadt in Ninive predigen. Ja, das war eins der grausamsten Völker damals in der damals größten Stadt, die es überhaupt gab. Gott, er wollte Ninive Gnade zeigen und Israel damit eifersüchtig machen, dass sie diese Gnade auch wieder erfahren wollten, weil sie sehr untreu gegenüber dieser Gnade geworden sind. Ja, damals, sehen wir hier also, schickte Gott auch schon Missionare zu den Heiden. Das hat Gott schon zu allen Zeiten gemacht. Und deswegen sind so die Hauptthemen des Jona-Buches Gott, also wer ist er? Dann Mission, was tut er? Und das Evangelium in Christus, wie oder wen rettet er? Und all diese Hauptthemen aus dem Jona-Buch, die kommen auch hier schon im ersten Kapitel vor. Schauen wir uns gleich mal diesen ersten Sinnabschnitt an in Vers 3, Jonas Flucht wegen Gottes Gnade. Also da haben wir Jonas Reaktion auf den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Und das Ganze beginnt mit Aber Jona. Also wir haben einen Auftrag in den ersten zwei Versen, den wir uns schon angeguckt hatten, und dann folgt Aber. Ja, für Eltern ein wohlbekanntes Wort aus Kindermund, aber, und ist dann meistens nicht so toll. Ja, ich sag mal so, Gott musste seinen Propheten schon immer auf die Sprünge helfen. Ja, immer mal wieder. Es gab, ob das ein Mose war, der nicht gehen wollte, ob das, weil er sagte, ich kann nicht reden, ob das ein Jesaja war, der sagt, oder ein Jeremia, ich bin zu jung. Gott musste immer wieder seinen Propheten auf die Sprünge helfen. Aber ich sage mal, so offensichtlich wie der Jona, so weit hat es keiner von den anderen getrieben. Ja, dass er offensichtlich dann davon lief, als Gott ihm was gesagt hat. Ja, er gibt Gott jetzt nicht mal eine Antwort oder so, zumindest lesen wir die nicht, sondern er geht einfach, ohne irgendwie was zu sagen quasi. Das Ganze wird sogar, oder ich sage mal, ja, diese... Das, was der Jona jetzt eigentlich dann auch dadurch sich eingebrockt hat, das wird sogar in der Geografie sichtbar, ja, dass das so eine richtige Abwärtsspirale ist. Ja, er beginnt ja so in dem Hochland von Israel, da irgendwo im Nordreich, wo er war, und geht dann nach Jaffo, also in eine Hafenstadt, natürlich schon mal tiefer, weil es am Meer liegt. Von dort auf, aus von dieser Hafenstadt, geht er nochmal wirklich auf Höhe Null aufs Schiff. Und dann geht er sogar unter den Meeresspiegel, er geht in den Schiffsraum. Und so eine richtige Abwärtsspirale. Und nachher wird man sehen, er geht sogar wirklich dann tiefer runter, wenn sie ihn ins Meer schmeißen. Und dann noch mit dem Fisch, keine Ahnung, wie tief der ging. Aber wirklich so eine richtige Abwärtsspirale, die dieses Abhauen bei ihm hier verursacht. Aber jetzt muss man vorsichtig sein, wir sind nicht besser. Ja, wir müssen jetzt nicht denken, ach, der Jonah, das war ja so einer. Nee, es beschreibt doch oft unser Leben. Ja, wie viele Dinge von Gottes Willen sind eigentlich uns klar und wir tun sie nicht. Ja, auch wenn es jetzt nicht irgendwie eine Stimme vom Himmel war oder eine Vision oder was auch immer, geh nach Ninive oder geh nach Tübingen auf den Marktplatz zum Predigen oder so, auch wenn es nicht sowas ist. Aber wir haben so viele Dinge in Gottes Wort stehen, die auch Gottes direktes Reden an uns sind. Und wie oft tun wir sie nicht, obwohl wir sie wissen. Ja, zum Beispiel, wie bei Jona, der Missionsbefehl, überall hingehen zu predigen. Wie oft schweigen wir? Wie oft haben wir irgendwelche Entschuldigungen? Haben ein Aber, trotzdem, dass wir eigentlich Gnade erleben durften von Gott? Aber wir sind halt nicht die, die über unser Leben selber entscheiden dürfen, sondern Gott ist unser Herr, wie bei Jona, und er gab diesen Auftrag, das Evangelium zu predigen. Ja, auch wir sollen wie der Jona Gnade und Gericht oder Gericht und Gnade predigen. Bei Jona sehen wir allerdings, was passiert, wenn wir uns dagegen entscheiden. Wir bringen uns nämlich selbst ganz schön in Schwierigkeiten, was diese Abwärtsspirale auch zeigt. Gottes Plan, der geschieht trotzdem. Ja, es ist nicht so, dass dann, wenn wir bockig sind, dass Gottes Plan nicht zustande kommt. Aber wir erleben dann nicht den Segen, daran beteiligt sein zu können. Den erleben wir dann nicht. Und müssen, ja, haben vielleicht sogar dadurch einige Probleme, wie wir es jetzt beim Jona sehen. Wir sind also nicht besser wie er. Und deswegen gilt auch uns diese Botschaft, die hier steht, ist eigentlich an drei Adressaten gerichtet, das Jona-Buch. Ja, wir haben zuerst mal eine Lernlektion für den Jona direkt. Ja, Gott hat mit dem Jona direkt, oder hat ihm direkt so eine Lernlektion gegeben mit der ganzen Geschichte, von der wir hier dann lesen. Und steht jetzt zwar nicht hier drin, aber so ein Gedanke von mir, ich denke, der Jona hat es kapiert. Ich denke, er hat es dann aufgeschrieben, um zu sagen, ja, ich habe es kapiert, und deswegen hat er das Ganze dann auch so aufgeschrieben. Aber das nur so am Rande. Also so die erste Lernlektion an Jona ist, was ist Gnade und Mitleid mit Menschen? Ja, das betrifft eigentlich so seine Missionsmotivation, weil die war wirklich am Boden. Ja, was ist Gnade und Mitleid mit Menschen? Das will Gott dem Jona zeigen. Dann das Ganze, was aber passiert mit dem Propheten, war auch eine Lernlektion für das ganze Volk Israel. Ja, die ja ihren Propheten kannte. Und durch diesen Propheten will Gott jetzt Israel was zeigen. Ja, durch das, dass er nach Ninive gehen soll, und will sie ja auch damit eifersüchtig machen. Und letztlich ist diese Lernlektion, ihr missbraucht Gottes Gnade und seid noch viel schlimmer wie die Heiden, und deswegen schicke ich jetzt ihnen Propheten. Lernt davon, wie auch meine Gnade aussieht. Und missbraucht sie nicht. Von dem her ist eher so eine, ja, ich sag mal ein bisschen eine Heiligungsmotivation, wieder ein Zurückkehren zu Gott. Und wir haben dann aber auch noch, da haben wir die Heiden, das ist die dritte Lernlektion für Ninive. Leb für den wahren Gott und ja, nimm seine Gnade in Anspruch. Da geht es dann um Buße. Diese drei Aussagerichtungen hat das Buch Jona, und von dem her ist für jeden von uns was dabei. Ja, egal wie es bei uns gerade steht, ob wir vielleicht einfach in manchen Dingen ungehorsam sind gegenüber Gott oder ob wir, ich sag mal so, ja, Namenschristen sind, die so irgendwie offiziell, so scheinbar zu Gottes Volk gehören, irgendwo zu einer Gemeinde auch dazugehören und ja, und da gern dabei sind, hier im Gottesdienst oder wie auch immer. Aber im Herzen gehören wir nicht zu Christus. Ja, wir gehören nur irgendwie so offiziell zu seinem Volk, aber nicht wirklich zu ihm. Ja, wie es bei dem Volk Israel war. Auch dann redet der Text zu uns. Oder auch, wenn uns Gott bisher ganz egal war, auch dann redet er zu uns, nämlich tu Buße, wie es die Niniviten machen sollten. Bei Jona war es zumindest das Erste. Er hatte keine Missionsmotivation und Gott will ihm hier jetzt zeigen, was Gnade ist und was auch er als in Gnade erfahren hat. Wohin er genau wollte, wissen wir nicht. Hier steht ja einfach nur, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Das könnte Tarsus meinen, also den Geburtsort von Paulus. Andere, die meinen auch irgendwie Karthago, also so heute bei Tunis, Tunesien. Die meisten, die gehen aber davon aus, dass es Tartessus in Spanien meint, was dann wirklich für damalige Verhältnisse das Ende der Welt gewesen wäre. Das ist so die gängige Meinung. Egal, wo es liegt, ist letztlich auch nicht so wichtig. Für Jona war es wichtig, weg vom Angesicht des Herrn zu kommen. Ja, und das Hauptproblem, egal wo er jetzt genau hin wollte. Ja, ein Ausleger namens Woodring, der beschreibt es mal folgendermaßen. Jona sollte 800 Kilometer nach Nordosten gehen, aber er wollte lieber 3000 Kilometer in den Westen reisen. Er sollte durch den fruchtbaren Halbmond wandern, nahm dagegen aber die unangenehme und von Juden gehasste Schiffsfahrt auf sich. Gott schickte ihn in die damals größte Stadt der Welt, er aber wollte an den Rand der Zivilisation. Gott wollte mit ihm sein, aber Jona floh vor seinem Angesicht. Das ist das, was letztlich deutlich wird, egal wo Tarsis jetzt wirklich genau liegt. Weil die Schiffsfahrt damals, das war keine Traumreise, das war eine gefährliche Geschichte, wo es öfter Schiffbruch gab. Und der Jona, der zahlt sogar dafür. Ein anderer Ausleger, Donald Barnhouse, hat mal gesagt, wenn du von Gott wegläufst, kommst du nicht an und musst trotzdem zahlen. Wenn du Gottes Wege gehst, kommst du an und er zahlt. Ja, also wenn du von Gott wegläufst, kommst du nicht an und musst trotzdem zahlen. Wenn du Gottes Wege gehst, kommst du an und er zahlt. Aber warum flieht der Jona jetzt? War es zu faul, diese 800 Kilometer zu Fuß zu gehen? Er hat gedacht, ach komm, ich gehe nur bis zum Hafen und dann im Schiff. Da muss ich nicht laufen. Oder hat er vielleicht Angst gehabt, dass er jetzt diese Gerichtsbotschaft als Einzelner in die größte Stadt damals, ja, zu so schlimmen, gefährlichen Feinden bringen soll? Ich meine, so menschlich gesehen ist es ja wirklich verständlich, Angst zu haben, gehäutet, gekreuzigt irgendwo zu werden. Ja, wie es die Assyrer damals mit Feinden gemacht haben, könnte man verstehen. Aber nee, das war es nicht. Das war nicht der Grund, warum Jona nicht wollte. Jona war kein Angsthase, der war auch nicht faul. Zumindest lesen wir es nicht. Aber er sagt uns zum Schluss, warum er nicht gehen wollte. Guck mal in Kapitel 4, Vers 2. Da sagt er zu Gott, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Gott wollte an Ninive Gnade erweisen und sie nicht gleich zerstören. Und der Jona wusste das und hat gesagt, guck mal Gott, das habe ich dir doch schon damals gesagt. Als ich noch in Israel war, habe ich gesagt, ich will nicht, weil ich weiß schon, was du machen wirst. Ich weiß, dass du langsam zum Zorn bist und groß an Güte. Ist echt schlimm, dass Gott so ist, oder? So richtig, also war natürlich eine Ironie, aber so ein richtig kleiner Kleines, bockiges Kind, der Jona, oder? Ich weiß, dass du den anderen nicht bestrafen musst, deswegen wollte ich nicht gehen. Ich wusste, dass du einer bist, der sich das Unheil gereuen lässt. Das sind Dinge, die Gott gereuen. Ja? Dass er das dann doch nicht ausführt, wenn einer umkehrt. Und das wusste er. Weil Gott gnädig ist, wollte er nicht gehen. Gott hat ihm nur gesagt, geh hin und predige zu Ninive, dass es zerstört wird. Aber der Jona, der wusste, wenn ich da hingehen soll und denen Gerichtsbotschaft predigen soll, dann steckt da schon Gnade drin. Weil Gott könnte sie einfach so zerstören, dann müsste er mich ja nicht schicken. Da steckt Gnade drin, das wusste der Jona. Und in Kapitel 3 lesen wir auch, dass Gott gesagt hat, nach 40 Tagen, dann wird Ninive zerstört. Also Gott gibt sogar eine Zeit der Buße. Das war dem Jona klar und deswegen wollte er nicht. Er wollte letztlich, dass die Assyrer als Feinde Israels zerstört werden und nicht gerettet. Er wusste, dass Gott gnädig ist und den Niniviten die Niniviten zur Umkehr bringen wird. Und das würde Israel in ein richtig schlechtes Licht darstellen. Ja, seit Jahrhunderten sendet Gott ihnen Propheten, zum Beispiel den Jona. Und der prophezeit und macht und tut. Und was tut Israel? Die sündigen umso schlimmer und kehren nicht um. Aber der Jona wusste, wenn ich jetzt eine Botschaft den Heiden bringe, dann werden die umkehren. Das ist letztlich diese Reizung zur Eifersucht, wie wir es ja schon in 5. Mose 32 gelesen haben. Was Gott schon gesagt hat, das werde ich tun. Wenn ihr nicht mehr in meinen Wegen geht, dann werde ich euch so zur Eifersucht reizen, indem ich mich anderen Völkern zuwende. Der Jona, der kannte die Bibel, der wusste, was Gott tun wird, der kannte Gott. Und deswegen wollte er nicht gehen. Deswegen wollte er weg, weit weg vom Angesicht des Herrn. Und das Angesicht des Herrn, das ist ja so ein stehender Begriff in der Bibel, der steht so für die Person, für Gottes Person, für seine Aufmerksamkeit, für seine Zuwendung, für seine Gnade. Ja, Jona wollte nicht allgemein weg von Gott. Jona wusste, dass Gott allgegenwärtig ist, ja. Er kannte auch im Psalm 139, wo sowas heißt wie, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht. Das kannte der Jona. Er kannte Gott. Er wollte nicht generell von Gott weg. Ja? Er wollte nicht jetzt von Gott Urlaub machen, wie ich es am Anfang so gefragt habe. Aber er dachte wohl, wenn er flieht, dann wird Gottes Gnade Ninive nicht erreichen. Er dachte, das liegt an ihm, dass Gottes Pläne zustande kommen. Aber Gott kommt zum Ziel. Nicht nur mit Ninive, auch mit Jona und auch mit dir. Kommt Gott an sein Ziel, das er haben will. Und Gott erzieht jetzt seinen Propheten und demonstriert ihm selbst, was letztlich Gnade ist. Demonstriert er erstmal seinen Propheten. Und es ist auch für uns gut und wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, was ist Gnade und was bin ich letztlich ohne Gnade? Wo würde ich stehen, hätte ich diese Gnade von Gott nicht erfahren? Denn wer das weiß, der liebt viel. Ja? Wem viel vergeben ist, der wird viel lieben, sagt der Herr Jesus mal in Lukas 7. Dann sind wir auch motivierter, Gottes Gnade, Gottes Wort, das Evangelium weiterzugeben. Gehen wir zum zweiten Punkt, Vers 4 bis 10. Gott zeigt sich Jona und den Heiden in seiner Gnade. Selbst in dieser offenen Rebellion lässt Gott den Jona jetzt nicht fallen. Ja, jetzt dieser große Sturm, der jetzt kommt, der ist eine gnädige Erziehungsmaßnahme. Das ist nicht Zorngericht über Jona. Jona, jetzt hast du gesündigt, jetzt willst du weg von mir, jetzt bestrafe ich dich. Nee. Jona war Gottes Kind. Das ist eine Erziehungsmaßnahme. Ja, die war schmerzhaft. Aber es war kein Zorngericht. Es war eine gnädige Erziehungsmaßnahme, um dem Jona jetzt Gnade aufzuzeigen. Aber auch für die Seeleute, diese Heiden, war das jetzt eine Erziehungsmaßnahme. Die mussten jetzt zwar mitleiden, aber nachher war es zu ihrem Guten. Sie durften was vom wahren, lebendigen Gott kennenlernen. Aber was wir hier auch sehen, selbst wenn es gnädige Erziehungsmaßnahme ist, wir sehen, dass Sünden uns einholen. Sünden holen uns ein. Selbst wenn sie vergeben sind, sie können uns trotzdem einholen. Und die können sogar Folgen für andere haben, wie hier jetzt für diese Schiffsleute. Ja, wenn wir ungehorsam sind, dann lässt Gott Katastrophen manchmal zu oder verursacht sie, um uns dadurch was deutlich zu machen. Ja, schlagt mal mit mir Psalm 107 auf. Da haben wir genau diese Aussage in einem ziemlich ähnlichen Kontext von den Schiffsleuten. 107, Vers 23 bis 31. Heißt es: Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großen Wassern Handel trieben, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind und der trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen, es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener, es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille, und er legte die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Gott schickt Probleme. Gott schickt diesen Sturm, heißt es hier. Er schickt Probleme, dass wir Menschen ihn anrufen. Das ist der gleiche Gott, der in Matthäus 8 den Sturm stillt. Bei Jesus Sturmstellung. Genau der gleiche Gott, der jetzt diesen Sturm auch schickt. Und durch diesen Sturm, da zeigt sich Gott jetzt, da haben wir dann in Vers 9 den Höhepunkt davon, nämlich Jonas Zeugnis von Gott. Er sagt dann: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Das ist der Höhepunkt von dem Ganzen, von Gottes Erziehungsmaßnahme. Das sieht man an dieser ganzen chiastischen Struktur vom Text. Und es wird letztlich deutlich, was die Hauptaussage ist. Jona muss den Heiden Gott bezeugen. Genau das, was er nicht wollte, muss er machen. Ja, es kam ja so, der Sturm, der war jetzt so heftig, dass selbst erfahrene Schiffsleute Angst hatten, die schon durch viele Stürme gefahren sind. Sie hatten jetzt richtig Angst, die schrien zu ihren Göttern und weckten jetzt auch noch den Jona, der da so im ruhigsten Teil hinten, wo das Schiff am ruhigsten ist, da schlief. Und auch er sollte seinen Gott anrufen. Ja, denen war jede Hilfe recht, egal von welchem Gott die jetzt kam. Sie haben schon gemerkt, dass ihre Götter da versagen. Ja, so in diesem nochmal sehr ähnlichen Bericht in der Sturmstellung Jesu in Matthäus 8 schlief Jesus übrigens auch. Aber nicht, weil er jetzt einfach nur ungehorsam war, sondern er wollte den Jüngern ihre Unfähigkeit zeigen und sie erstmal machen lassen. Von dem her war das auch Gnade. Aber hier beim Jona, da hat jetzt wirklich nichts geholfen. Kein Sturmstiller war an Bord und die fangen an und sagen, irgendjemand muss das gewesen sein von uns. Irgendjemand hat irgendwas gegen seinen Gott gemacht. So einen schlimmen Sturm hat man noch nie. Und sie losen und Gott geht da voll drauf ein und benutzt dieses Los, um sie auf den Jona aufmerksam zu machen. Ja, in Sprüche 16, Vers 33 heißt es folgendes. Sprüche 16,33, im Gewandbausch schüttelt man das los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Man könnte es übertragen, in unserer Hand schütteln wir den Würfel, aber was dabei rauskommt, hat Gott bestimmt. Gott macht die Dinge. Ob das jetzt ein Los ist oder ein Würfel, Gott macht's. Er lenkt alles in seiner Souveränität. Auch dieses Los hier. Aber erstaunlicherweise sind diese Schiffsleute jetzt nicht einfach nur zornig und sagen, okay, den hängen wir auf, wenn er es war, sondern die fragen jetzt Jona nach seiner Meinung und Jona muss den Heiden predigen. Ja, was wir da in Vers 9 gelesen haben. Er muss genau das tun, was er nicht wollte. Wovor er eigentlich auf der Flucht war, das muss er jetzt machen. Zu diesem Zeugnis hat Gott den Sturm geschickt. Ja. Und Jonas sagt, ich gehöre zu dem Gott an, der alles gemacht hat. Ja, nicht einfach nur zu irgendeinem Gott, der irgend so was Kleines gemacht hat oder so, der irgendwo in so einem kleinen Tempel steht. Nee, ich gehöre zu dem Gott, der das ganze Land gemacht hat und auch der das Meer gemacht hat, auf dem wir jetzt sind, dem gehöre ich an. Das heißt, sie waren Jahwe wirklich völlig ausgeliefert mit dem tobenden Meer. Und Jona erzählt weiter, dass er jetzt vor diesem Gott auf der Flucht war. Und dann heißt hier, da bekamen die Schiffsleute richtig Angst. Ja, weil die haben überlegt, Jona, du erzählst uns von einem Gott, der über allen Göttern ist, der alles gemacht hat. Und vor dem Gott bist du auf der Flucht? Ja, wir trauen uns ja nicht mal bei unseren irgendwie kleineren Göttern, irgendwas gegen die zu machen. Und du haust vor diesem großen Gott ab? Jona, das ist lebensmüde. Weil die Leute damals, die hatten wirklich auch eine Ahnung von dem Gott Israels, von Jahwe. Gott hat es sich einen Namen gemacht. Das lesen wir immer wieder in der Bibel, dass selbst Jahrhunderte später, ich sage mal zum Beispiel bei Jericho, lesen wir das, dass noch 40 Jahre später, dass die Angst hatten, was Gott damals den Ägyptern gemacht hat. Die wussten, dass die Israeliten durch das Meer gezogen waren und Gott die Ägypter weggeschwemmt hatte. Das wussten die. Und so lesen wir es immer wieder in der Bibel, dass andere Völker darauf Bezug nehmen, was Gott schon Großes gemacht hat. Ja? Und gerade solche Seeleute, die durch ihre Schiffsreisen viel rumgekommen waren, die hatten ganz sicher von Gott gehört. Ja, von den Plagen in Ägypten, von dem Durchzug durchs Meer, von Hilfe bei großen Schlachten. Das wussten die. Gott hatte sich einen Namen gemacht unter den Völkern, durch Israel. Und jetzt hatten sie einen von seinen Propheten an Bord und der war bockig. Ja, also für die Leute war ganz klar, dieser Sturm war ganz offensichtlich von diesem Gott. Und sie fragen, was hast du da getan? Ja, du fliehst vor diesem Gott. Jona, das ist lebensmüde. Wahnsinnig ist das. Also hat sich auch Gott auch durch diesen Sturm gezeigt, den Heiden. Und zwar in seiner Gnade. Und es tut auch heute noch, durch manche Schwierigkeiten und Katastrophen hindurch. Noch sind Dinge auch Gnade. Ja, noch. Aber Katastrophen auch heute, die können Gottes Gnade sein. Ja, es kann auch Gottes Zorn sein, den er vom Himmel her offenbart. Jederzeit, wie es in Römer 1 heißt, aber es kann genauso Gottes große Gnade sein, um uns noch zu ihm zu ziehen. Und das sieht man jetzt auch an dem dritten Punkt, nämlich an der Vorschattung des Evangeliums, der Gnade. Jetzt kommen wir nämlich noch in den restlichen Versen zur Erlösung Gottes. Diese Heiden, die fragen jetzt, den Jona, ja okay, was soll man hier denn jetzt tun? Wie können wir noch gerettet werden? Wenn das jetzt von deinem Gott ist, dann weißt du ja, wie wir gerettet werden können. Und ja, der Jona wusste es ganz genau und sagt, werft mich ins Meer, denn ich bin schuld an dem Sturm. Und das wollte er, obwohl wie damals in Israel kaum jemand schwimmen konnte. Er hat gesagt, schmeißt mich rein. Ja, einer muss für euch sterben. Und die Männer, die wollten das aber nicht. Diese Leute wollten Jona retten. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, die heißt jetzt, dass die versuchen zu rudern. Ja, mit aller Kraft haben sie jetzt gerudert, ob sie es nicht doch noch schaffen. Jetzt, da sie wissen, woher es kommt, ja, vielleicht geht's ja, wenn ich's jetzt mit ganz viel Kraft versuche, nochmal ins Land zu kommen. Die kümmern sich also mehr um den, der ihnen eigentlich egal war. Ja, sie kümmern sich mehr um den Jona, der sie in Schwierigkeiten gebracht hat, als sich Jona eigentlich um eine ganze Millionenstadt kümmern wollte. Vielleicht wollten sie ihn sogar Richtung Ninive bringen ans Land und damit irgendwie Gott erweichen. Aber Gott, der wollte nicht. Gott wollte ihnen jetzt durch Jona was zeigen, nämlich das Prinzip der Sühnung, der Bezahlung. Ein Opfer für die anderen. Letztlich wollte ihnen das Evangelium bildlich vor Augen stellen. Was hier jetzt passiert, ist ein herrliches Bild, eine herrliche Vorschattung auf das, was am Kreuz Jesu passierte, wie er uns gerettet hat. Ja, wie diese Matrosen hier, versuchen wir als Menschen es ja auch so oft durch unsere eigene Anstrengung. Ja, wir versuchen selbst, die Dinge wieder gerade zu kriegen. Wir versuchen selbst, irgendwie Gott zu beeindrucken. Wir versuchen selbst zu rudern mit all unserer Kraft. Selbst wenn wir wissen, werft mich ins Meer und dann wird es passieren. Selbst wenn wir von Gott ganz klar wissen, wie es eigentlich sein soll. Wie oft machen wir es anders? Und versuchen es durch unsere eigene Anstrengung. Auch wenn Gott ganz klar gesagt hat, dass die Schuld richtig bezahlt werden muss. Aber was heißt dann weiter? Aber sie konnten es nicht. Und wir auch nicht. Auch unsere eigene Anstrengung, die reicht nicht. Unsere Sünden, die wehen zu stark gegen uns, wie dieser Sturm hier. Aber was sagt Gott? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ja, wer Gott anruft, wer zu ihm kommt, vertrauensvoll im Glauben, der wird gerettet werden. Nicht eigene Werke retten, nicht das eigene Rudern, egal wie stark ich bin. Und das machen sie jetzt auch. Diese Schiffsleute, sie rufen zum Herrn, Vers 14. Sie rufen jetzt Gott an, sie tun, was er gesagt hat. Und Gott hört. Ja, das ist eine Aussage des Jona-Buchs und eigentlich letztlich der ganzen Bibel. Gott will angerufen sein zum Heil und dann hilft er. Und als sie dann den Jona ins Meer geworfen hatten, da wurde das schlagartig ruhig. Das Meer, das musste sich nicht erst ausschwingen, noch stundenlang die Wellen. Es war ruhig, schnell ruhig. Der Sturm hat aufgehört. Das ist das Bild Jesu am Kreuz. Er stillt augenblicklich ein für alle Mal den Zorn Gottes, indem er sich in den Sturm des Zornes Gottes wirft, indem er sich ins Gericht Gottes reinschmeißt, wie der Jona in das gewaltige Meer. Und am Kreuz ergehen dann über Christus die heftigsten Wellen des Zornes Gottes. Ja, er trägt in nur 3 Stunden die Qualen der Hölle, für die ich ewig leiden müsste. Und die erträgt er noch von vielen Millionen Menschen. Aber nicht, wie es jetzt bei Jona war, wegen den eigenen Sünden, sondern für die von anderen, zum Beispiel von dem Jona. Er springt für uns vor Gott in die Bresche wegen unseren Sünden. Ja, der Vater bestraft ihn, sodass für mich keine Verdammnis mehr übrig bleibt. Dieses Bild haben wir hier, was uns durch den Jona gezeigt wird. Wenn einer bezahlt für die anderen. Ich sag mal,
Im Normalfall mit dem Tod, wie es bei Jona gewesen wäre, wenn du ihn irgendwo ins Meer rausschmeißt, in einem Sturm, bedeutet den Tod. Durch den Tod des einen werden die anderen gerettet. Und so dürfen die Matrosen also das Evangelium bildlich vorgeschattet sehen. Einer opfert sein Leben für die anderen. Und die Folge ist eine ähnliche Reaktion, wie es bei der Sturmstillung Jesu in Matthäus 8 war, nämlich Gottesfurcht. Ja, da fürchteten sie den Herrn mit großer Furcht und brachten ihm Schlachtopfer und gelobten ihm Gelübde, heißt es. Ja, egal, ob das jetzt eine echte Bekehrung war oder nicht, das lesen wir jetzt hier nicht raus. Aber Gott hat erreicht, was er wollte, nämlich, dass sein Name geehrt wird, auch wenn Jona das eigentlich für die Heiden oder durch die Heiden gar nicht wollte. Aber Gott kommt zu seinem Ziel. Hier geschieht es ganz konkret, dass Heiden Gott anrufen. Tust du das auch? Indem du Jesus anrufst zu deiner Rettung, dass du glaubst, dass Jesu Opfer für deine Sünden völlig genügt? Diese Matrosen, die hatten nichts mehr. Ja, die hatten keine Hilfsgeräte mehr, die haben sie in Vers 5 über Bord geworfen. Sie hatten keine Götter mehr, die haben sie gemerkt in Vers 6, dass die völlig versagt haben. Die hatten keine eigenen Werke mehr, weil ihr Rudern hat nichts gebracht. Sie hatten nur noch Gott allein. Ist das bei dir auch so? Christus allein, nichts Eigenes? Keine anderen Götter, keine Hilfsmittel, keine eigenen Werke? Ich fasse nochmal kurz zusammen. In diesem Text lernen wir über Gott, dass er allgegenwärtig ist, dass er überall da ist, dass er allmächtig ist. Wir sind nicht stärker wie er und können vor ihm auch nicht fliehen. Er ist der Schöpfer, der alles gemacht hat, der souverän ist, das heißt, er tut, wie es ihm gefällt. Ja, in Vers 14 heißt es, denn du hast getan, wie es dir gefallen hat. Das ist der souveräne Gott. Aber er ist auch ein gnädiger Gott. Gnädig mit Ninive, gnädig mit Jona, mit den Matrosen und hat auch so viel Gnade mit uns. Und weil er so gnädig ist, zeigt er sich jetzt auch den Matrosen durch den Jona, zeigt ihnen das Evangelium, das stellvertretende Sühnung. Wenn du diese Gnade auch erfahren hast, wenn du durch das Evangelium gerettet wurdest, motiviert dich dann diese Gnade, die auch anderen weiterzusagen? Motiviert es dich? Bei dem Jona hat es noch ein bisschen gebraucht. Er hat es nicht gleich gemerkt. Und selbst als er es dann gemerkt hat, hat es auch noch nicht so ganz richtig funktioniert. Aber es war auch ein Weg, den Gott mit ihm gegangen ist, der noch ein bisschen dauert, den wir weiter verfolgen wollen in den nächsten Predigen. Deswegen zeigt Gott ihm auch weiter Gnade auf. Er flüchtete, weil Gott mit Ninive gnädig sein wollte. Aber jetzt muss er trotzdem Heiden predigen, weil Gott sich auch, ja, weil Gott auch ein Gott der Heiden ist. Deswegen lasst uns nicht so machen wie den Jona, nicht so, sondern sein herrliches Evangelium wirklich froh bekennen, folge ihm nach wegen seiner großen Gnade. Die hat uns immer wieder gezeigt und vor allem in Jesus. Weil dann muss er nicht erst die gleichen Probleme wie bei Jona oder ähnliche über uns bringen, denn er wird zu seinem Ziel kommen. Sein Wille wird geschehen, egal ob mit oder gegen uns oder entgegen von uns. Er wird zu seinem Ziel kommen und er will uns dabei haben, um uns seine Gnade auch zu zeigen, dass wir darin auch froh und fest werden. Und deswegen, um auf den Anfang zurückzukommen, vor Gott braucht es keinen Urlaub. Ja, vor anderen Dingen hier in der Welt brauchen wir Urlaub. Aber vor Gott braucht es keinen Urlaub. Er ist doch wirklich ein guter, gnädiger Gott.